Click and Rush in Fums, Episode Nummer 31. Ich bin Uli Hebel.
Und ich bin Joachim Hebel.
Und nach uns, unser heutiger Gast, der in der Leitung ist, nämlich der, den es verwundert hat, dass Manchester Citys Sperre aufgehoben ist für die europäischen Wettbewerbe. Und ihr werdet niemanden hören, weil es niemanden verwundert hat. Lass uns das Thema des Tages vorziehen und direkt darüber sprechen. Manchester City, wie wir es ja schon erwartet hatten, seit Monaten, fast einem Jahr, ist zugelassen für die europäischen Wettbewerbe und das heißt ja dann für die Champions League für die nächsten zwei Jahre, die ursprüngliche Sperre, also die UEFA ausgesprochen hat, vom CAS berichtigt, sozusagen. Deine Gedanken dazu?
Ja, jetzt ist eigentlich der Moment, in dem wir die Champions League-Hymne einspielen sollten, feierlich. Ja, also ich habe das gestern schon, ich war eingeladen bei einem Podcast zweier Studenten, ich habe es da schon gesagt, damit hat, glaube ich, also jeder gerechnet, der irgendwie Ahnung hat, wie sowas abläuft. Ich persönlich finde es ja total verrückt eigentlich, dass das so gehen kann. Das Lustige ist ja, dass sie sind dafür nicht freigesprochen worden, sondern es ist nachgewiesen worden, in Anführungszeichen, dass sie dieses Finanzdoping, falls ihr das mitbekommen habt, also sie haben also quasi Sponsorendeals abgeschlossen mit quasi die höher angesetzt waren, als eigentlich der Nennwert ist. Also sie haben quasi 100 Millionen bekommen, obwohl der Wert vielleicht vergleichbar auf dem Markt 20 vielleicht plus wert gewesen wäre, so ungefähr. Zahlen, glaube ich, stimmen jetzt in der Dimension nicht, aber so ungefähr war es. Und das über mehrere Jahre hinweg. Und sie sind davon nicht freigesprochen worden, sondern die ganze Strafe wurde bestätigt, nur eben sie wurde gemindert. Das heißt also nicht eben die Champions League Sperre zwei Jahre, sondern es ist am Ende sind es nur 10 Millionen Euro gewesen. Und das ist einfach eine Geschichte, wo man sagen muss, also mir ist es zu wenig, ehrlich gesagt. Ich finde es ein bisschen verrückt, aber auf der anderen Seite auch nicht sehr verwunderlich, dass es so kommt. Aber ja, also so ist halt einfach Fußball, glaube ich.
Ja, so ist das Geschäft Fußball. Da stecken jetzt natürlich noch eine ganze Menge mit drin. Also ich habe gerade nochmal nachgeguckt, in der Episode Nummer 10 haben wir das behandelt. Das ist eine Episode, die ihr sowieso, das glaube ich, in Evergreen ganz gut anhören könnt. Auch nochmal mit Blick auf das anstehende Championship-Finale. Da waren wir in London und haben da nochmal unsere Eindrücke geschildert, als auch eine kleine Ausblick gegeben fürs Aufstiegsrennen. Also das nur so nebenbei eingeschoben. Also das Ding ist ja, dass du hast schon richtig gesagt, also wenn ich will es nochmal präzisieren, wenn ich es richtig verstanden habe, sind große Teile der Vorwürfe, und es ist ja es sind E-Mails oder interne Kommunikation, ist geleakt worden von Football Leaks und anhand dessen wurde quasi Manchester City von der UEFA der Prozess gemacht. Und Beweise, die da vorgelegt worden sind, die sind jetzt nicht mehr rechtsgültig. Warum? Weil die UEFA eine Regel fährt, dass sie nur 5 Jahre gültig sind und dann verjährt das. Das ist ja dieser Terminus, den es immer in der Juristerei ganz gerne gibt. Und das ist jetzt wohl geschehen. Bedeutet, City ist, also es gibt ja nicht den Freispruch zweiter Klasse, aber für mich hört sich es ein wenig danach an, dass City sozusagen, ja gut, das ist jetzt nicht mehr rechtsgültig, oh, dann können wir nichts mehr machen. Dann haben wir aber jetzt wiederum das Problem, das führt ja noch viel weiter. Also wir müssen ganz, ganz viele Sachen in dem Punkt diskutieren. Wir sind bei Punkt Nummer 1 und das ist ja diese Eigenart, die der Sport hat. Es gibt einen obersten Sportsgerichtshof, der CAS, der einfach nochmal hergehen kann und sein eigenes Recht sprechen kann, das nichts mit Zivilrecht oder irgendwelches geltendes Recht weltweit zu tun hat. Das ist schon mal erstaunlich, dass es das gibt. Das haben wir bei diesem dreckigen Sommermärchen da mehrfach ja diskutiert gehabt mit Beckenbauer und so, dass man eigentlich sagen müsste, ja, der Sport ist irgendwie eine eigene Bubble, aber das dürfte ja eigentlich nicht sein, weil da geht es auch durchaus um kriminelle Akte. Jetzt in dem Fall natürlich erstmal nicht, weil das ist ein drüber gestülpter Modus sozusagen, den alle Teams haben müssen, mit Namen Financial Fair Play. Und das ist ja Punkt B. Also wenn du quasi Financial Fair Play anwenden möchtest und gewisse Regularien hast und dann kriegst du jemanden dran, der sich nicht daran hält. Und zufällig ist das jetzt aber ein Name der Größenordnung Manchester Citys, zugegeben, der war vorher noch nicht da. Und dann funktioniert plötzlich alle Verwischerei wieder und dann kannst du es dir gleich sparen. Wir haben es damals Toothless Tiger genannt, also der zahnlose Tiger. Und ich glaube, und das sage ich jetzt nicht, weil es Populismus ist oder so, oder weil jeder der Chef-Podcaster-Konkurrenten gerade einen Kommentar schreibt, in dem er sich wahnsinnig scharf zeigt und sagt, ah, das brauchen wir nicht, sondern das ist ja wirklich ad absurdum geführt, weil alles, was City getan hat, ist damit jetzt legitimiert. Und das bedeutet ja, mit Blick auf die Zukunft, ihr alle könnt das alle so machen, dann können wir es uns sparen.
Ja, vor allem frag mal beim FC Sion zum Beispiel nach oder Fenerbahce, die ja auch zum Beispiel gesperrt worden sind kurzfristig. Ich glaube, der AC Mailand ja auch zum Beispiel. Also du kannst ja solche Sachen dann komplett sparen, wenn du da einfach dann sagst, also ist ja quasi so, als wenn du sagst, ich brauche keinen Zaun um meinen Garten, aber ich brauche einen Gartentür. Die Leute kommen ja dann trotzdem auf die Seite vorbei. Also das ist ja dann totaler Quatsch. Du kannst es ja eigentlich komplett sparen, Financial Fairplay aufzuziehen. Wenn du dann am Ende sagst, ja, kommt der eh vorbei. Und das ist einfach der Käse, den ich irgendwo nicht verstehe. Ich bin gestern noch angeschrieben worden bei Twitter zum Beispiel. Ja, aber jetzt ist es halt so und ist ja jetzt kein Problem und damit ist die Sperre ja also was hast du denn gesehen, was der Kass nicht gesehen hat? Da ist der Punkt, den ich habe. Sie sind nicht freigesprochen worden, sondern sie sind verurteilt worden. Ja, man muss sich das mal überlegen. Die hatten eine Sperre auferlegt bekommen im Februar 2019. 2 Jahre plus 30 Millionen Euro Strafe. 10 Tage, um dagegen vorzugehen, haben sie natürlich sofort gemacht. Und jetzt sind wir insgesamt, ja, eineinhalb Jahre später, sind wir bei 10 Millionen bloß. Ja, das ist doch Wahnsinn. Also da können wir uns ja gleich sparen. Das ist ja, also wenn ich weiß, ja, dass mein Strafzettel von meinem Papa übernommen wird, dann fahre ich 10.000 Mal zu schnell. Es ist mir einfach vollkommen wurscht, weil Papi zahlt das schon. Und in dem Moment, muss man ganz klar sagen, ist Papi der Scheich. Das ist doch, die lachen sich doch drüber kaputt. Und jetzt am Ende sind sie wieder in der Champions League, stellen sich hin, machen ein Selfie zu fünft vor der Wand mit dem Fernseher, wo dann draufsteht, City ist für die Champions League zugelassen und lachen sich kaputt, weil sie ganz genau wissen, wir können machen, was wir wollen. Also das ist einfach das, wo ich wirklich sage, also der Lerneffekt ist ja überhaupt nicht da. Überhaupt nicht. Und wer soll dir jetzt sagen, also warum sollst du jetzt als anderer Club sagen, ja gut, dann halte ich mich zurück, als PSG zum Beispiel. Warum sollst du das tun? Also es gibt ja auch keinen Grund dafür. Und das ist eben
das Gegenteil. Das ist ja das, was ich meine. Das legitimiert genau. Dieses Verhalten, genau. Quasi seine Sponsoren anders zu bewerten in der eigenen Bilanz. Das legitimiert das Verhalten und es wird selbstverständlich reguliert werden. Genau.
Und ich habe die Chronik nochmal rausgeschrieben. Im Mai 2014 60 Millionen Euro Strafe, weil Financial Fairplay Regeln gebrochen. Plus weitere 8 Clubs, die auch bestraft worden sind. Das muss man sich mal überlegen. Die sind schon mal dafür bestraft worden, haben das nochmal gemacht, ja. Und das ist vollkommen Wahnsinn, ja. Und die Sperre, das habe ich mir auch nochmal rausgeschrieben, war nur für die Verfehlungen bis 2016. Was davon jetzt noch passiert, in den letzten 4 Jahren noch passiert ist, das ist da noch nicht mal drin gewesen. Das ist eigentlich total irre und trotzdem sind die so glimpflich davon gekommen. Das ist eine Sache, die mag ich nicht verstehen. Jetzt kann man einen Schritt zurücktreten, das ist meine Meinung gestern, den habe ich auch schon in dem anderen Podcast gesagt, habe ich auch im privaten Gespräch schon gesagt. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe 10 Milliarden auf meinem Konto und ich will die beste Motorenfirma der Welt aufbauen, ich will der größte Konkurrent von Ferrari, Lamborghini und was weiß ich werden und ich investiere und baue mir mein Ding auf, so lustig wie ich bin, ja, dann kann ich das machen. Dann wird keiner zu mir kommen und sagen, spinnst du, wieso investierst du denn 10 Milliarden in eine Motorenfabrik? Das kannst du nicht machen, spinnst du, das ist ja Wettbewerbsverzerrung. Nee, das ist mein Ding, ich kann das tun. Das ist Marktwirtschaft am Ende. Das ist der Punkt, den ich mal vorwegsetzt, ja. Im Fußball zum Beispiel, wenn ich jetzt aber sage, ich will 10 Milliarden in einen Fußballverein investieren, dann kann ich das nicht, weil es natürlich irgendwo der Verein das auch selber erwirtschaften muss und man ihm nur das in den Verein oder zumindest nur das ausgeben darf oder nur, ich glaube, 20% mehr oder ich weiß nicht, wie viel der Prozentsatz ist, aber nur ein bisschen mehr, als du eben einnimmst, darfst du auch ausgeben. Ansonsten bist du eben jemand, der die Financial Fairplay Regeln bricht. Jetzt kann man sagen, in der freien Marktwirtschaft sind diese Regeln Quatsch. Diese Regeln gibt es aber nun mal. Ja, diese Regeln gibt es nun mal. Und dann müssen wir uns auch dran halten. Und das ist genau der Punkt, den ich hatte. Wenn wir sagen, wir spielen Open Source, ja, jeder kann das Geld herbekommen, wo er will, jeder kann machen, was er will, wo ich grundsätzlich, also so liberal bin ich eingestellt, so habe ich es mal gesehen, warum eigentlich nicht, aber die Regeln sind nun mal andere und dann müssen wir uns auch dran halten. Wenn man sich dann nicht dran hält, dann gibt es einfach Strafen. Wenn, das habe ich zumindest mal so verstanden. Wenn es nicht so ist, ja, dann ist das doch Quatsch. Also kommen wir nochmal zurück zu dem Beispiel mit dem zu schnell fahren. Wenn ich weiß, dass ich am Ende des Tages sowieso keine Strafe bekomme oder nur eine sehr niedrige Strafe bekomme, zum Beispiel für 100 km/h zu schnell fahren 5 Euro, was City ja getan hat zum Beispiel, ja, dann fahren die noch 1000 Mal 100 Mal zu schnell, weil es ihnen einfach wurscht ist, weil die 5 Euro kratzen sie nicht und selbst diese 5 Euro zahlt Papi noch. Also insofern totaler Käse. dann hätten wir uns gleich sparen können. Dann wäre ein Freispruch wahrscheinlich schon sinnvoller gewesen.
Ja, also wenn, und das, deswegen stinkt es ja so sehr. Also ich habe ein wenig das Gefühl, dass die UEFA quasi mal zeigen wollte, okay, wir wären bereit, also ein wenig Good Cop, Bad Cop. Wir spielen jetzt den Bad Cop, wir als UEFA und sagen, nein, so nicht.
Genau.
Wohlwissend, der Kass spielt dann den Good Cop und sagt, naja, komm, lassen wir es alle mal sein. Das war dann ein 1,5-jähriger Denkzettel oder letztlich war es ja dann nur ein gutes halbes Jahr, in dem ohnehin niemand ernsthaft gedacht hat, dass City wirklich ausgeschlossen ist. Also wir haben ja immer wieder auch uns fast dabei erwischt zu sagen, ja, der fünfte Platz und so ist ja im Moment ein Champions-League-Platz. Wir haben das ja immer so ausgewiesen. Und das hat ja so ein bisschen den Geschmack, dass da sich was hingeklüngelt wird, weil es gibt eben dieses Beispiel Sion, den es richtig nass reinging. Es gibt ja noch andere Beispiele von kleineren Clubs, die es wirklich hart getroffen hat. Und bei denen war sowas plötzlich alles nicht möglich, weil es halt einfach, bei allem Respekt, scheißegal ist, ob irgendein Schweizer Verein in der Champions League spielt. Das macht die großen Töpfe der großen Fernsehfirmen und was da alles dranhängt, nicht fett. So. Und daher ist es egal. Und bei Fenerbahce, glaube ich, konnte, oder ich meine, das ist ja dann auch alles nochmal deutlich abgeschwächt worden. Egal, interessiert keinen, alles immer so, wie es ist, fein. Und da kommt noch mal der extra Geschmack rein. Und so wie ich das verstanden hatte, war ja diese 10-Millionen-Sperre jetzt nicht als also verhängt gegen die begangenen Fehler, die City gemacht hat, sondern in allererster Linie dafür, weil City sich überhaupt nicht kooperativ gezeigt hat. Das heißt, die haben ihre Bücher logischerweise nicht geöffnet und haben wohl, auch das hat man jetzt gelesen, noch mal so einige Drohgebärden aufwarten lassen, so in Richtung Champions League Wettbewerb, was denn passieren würde und so weiter. Und deshalb wurden sie sogar nochmal sanktioniert. Also es ist A, hoch unsympathisch, das ist mal Punkt A. Und glaub gar nicht mehr nachvollziehbar für jeden normalen Fan. Und Punkt B ist natürlich das, dass es so wirkt, als hätten da größere, und das ist ja das Problem unserer Zeit, größere Mächte, nenne ich es jetzt einfach mal bewusst kryptisch, einfach zueinander gespielt, damit einer der Iren, einer der Großkopferten, nämlich aus der Sache gut rauskommt. Und wie du es schon richtig gesagt hast, das ist ja der Punkt, den man daraus ziehen muss irgendwo. Das ist ja, der Fußball hat eine gewisse Doppelmoral, weil wir tun so, als hätten alle Vereine Chancengleichheit und wir wollen europaweit, aber insbesondere auch national, dadurch, dass man eben einnahmenbasiert Ausgaben verhängt, die maximal getätigt werden dürfen, eine gewisse Chancengleichheit herstellen. In Wahrheit ist es aber so, warum machen wir nicht das, was sinnvoll ist? Wir betrachten Fußballvereine als die Wirtschaftsunternehmen, die sie sind. Denn sie sind Wirtschaftsunternehmen. Und wenn irgendein Milliardär, warum auch immer, die Kohle auf der Seite hat und sagt, ey, was kostet die Welt? Okay, wo ist das mein Problem? Ob es jetzt irgendwie gewaschen in irgendwelchen Bilanzen sehen und es wird dann durchgewinkt oder ja, wir sehen es halt öffentlich, da ist mir auch schon egal. Uns allen ist doch klar, dass Manchester City nur ein Beispiel ist von, also mein, wer das Buch Football Leagues gelesen hat, der kennt ja die diversen Beispiele. Und wir müssen uns jetzt auch nicht irgendwie darüber austauschen, wer jetzt noch in der Champions League mit dabei ist. Da gibt es ja mal mindestens eine Mannschaft, die exakt das Gleiche getan hat. Oder Mannschaft nicht, Verein, so muss man es richtig sagen. Und das ist so ein bisschen die Problematik, die ich damit habe, dass wir so tun, als würden wir einen fairen Wettbewerb wollen. Und wir haben das ja öfter gesagt auch, das ist ja dann auch, sind ja auch immer die Diskussionen, in denen wir entweder privat oder auch zum Teil professionell befragt werden, so der Vergleich Bundesliga gegen Premier League. Und wir halt daher kommen, dass wir es gewohnt sind, dass ein Sugar Daddy einfach Geld spendet für was auch immer. Und auf der anderen Seite halt in der Bundesliga noch dieses Vereinskonstrukt da ist. Wir werden in einem späteren Take gleich nochmal drauf kommen, dass in England nicht nur ein gesundes Verhältnis, sondern auch ein sehr realistisches Verhältnis zu Besitzern da ist. Und das Ding ist auch in der Bundesliga, ich breche jetzt da mal runter, weil das für viele wahrscheinlich ganz nah ist. Die Bundesliga muss sich entscheiden. Ich glaube, das ist ganz, ganz simpel. Die Bundesliga muss sich entscheiden. Wollen sie konkurrenzfähig bleiben international? Ja,
genau.
Dann aufbrechen. Wenn nicht, wenn sie es romantisch haben wollen, viel Spaß, dann weiter so. Aber Fakt ist, es ist der Fußball, das haben wir während der Corona-Zeit mehrfach besprochen, der Fußball ist eine der wenigen Geschäftsbezirke, in denen du noch investieren solltest, weil er weiter wächst. Also warum zum Teufel sollte ein Investor nicht investieren? Verstehe ich nicht.
Ja, das ist ja der Punkt, den ich ja auch, den ich immer wieder sage, dann hörst du halt in irgendwelchen Talkrunden am Wochenende, wieso kann die Bundesliga nicht mit der englischen Liga mithalten? Wieso können die da nicht mithalten? Wieso gewinnt die Bundesliga seit Ewigkeiten keine Europa League-Titel mehr? Wieso ist die Bundesliga seit Ewigkeiten in keinem Champions League-Finale mehr? Ja, warum? Also das hat ja irgendwo seinen Grund. Wenn einfach Manchester City und Manchester United und wie die alle heißen, ja, Liverpool ja genauso, FC Barcelona, Real Madrid, wenn die alle einfach finanziell mehr Möglichkeiten haben, dann ist es einfach schwierig. Das sind dann zwei verschiedene Sportarten. Und dann kann ich es natürlich verstehen, wenn man sagt, ich habe meinen Verein lieber traditionell, wobei ich persönlich, das habe ich gestern auch schon gesagt, wo ist denn der Begriff Tradition? Tradition heißt ja für mich nicht, mitstimmen zu dürfen. Ich habe mich noch nie damit beschäftigt, bei einem Verein mitstimmen zu dürfen. Als Kinder, als Fans haben wir eigentlich immer geschaut, ja okay, wer hat denn die coolste Mannschaft, wer hat irgendwie, wo ist irgendwie, wo wird was aufgebaut, wo ist etwas spektakulär, und ich habe mich jetzt nicht damit beschäftigt, darf ich da mitbestimmen oder nicht, ehrlich gesagt. Frag mal einen bei Norwich zum Beispiel, ja. Die haben seit Ewigkeiten Besitzer. Oder die haben ja alle in England, ja. Aber frag da mal nach, was die von Tradition halten. Die erzählen dir ein Buch von Tradition, was deren Tradition ist. Das ist eine andere Tradition, als wir vielleicht in Deutschland haben, wo wir sagen Mitbestimmung. Aber wenn wir mal den Punkt Mitbestimmung und Vereinsrecht in Anführungszeichen ausklammern, dann ist es wahrscheinlich die Tradition in England vielleicht sogar noch größer als hier in Deutschland zuweilen. Und dementsprechend, damit kann ich ehrlich gesagt nichts anfangen. Das war für mich immer so ein Punkt, wo ich irgendwie raus war, weil ich will nicht mitbestimmen, ehrlich gesagt, bei einem Verein. Insofern, das ist für mich schwierig. Ich habe es auch noch nie so gesehen von der Seite. Aber wenn man jetzt mal von der anderen Seite kommt, mit Mitbesitzern eben, das ist doch klar, dass ein Scheich zum Beispiel Wege finden wird, das Geld da irgendwie reinzupumpen. Dann macht halt eine Scheinfirma, die macht einen Sponsorendeal, dann macht er noch eine Scheinfirma, die macht noch einen Sponsorendeal und so weiter. Also das ist doch irgendwo logisch, dass das passiert. Ich finde einfach, wie das gehandhabt worden ist, ist einfach eine Frechheit, wenn es sofort hingestellt wird, so quasi, die Anschuldigungen sind falsch, wir haben nie etwas getan, wir werden alles beweisen und so weiter. Und das ist alles eine politische Entscheidung und hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Das sind dann so Sätze, wo ich mir echt denke, ihr habt überhaupt nichts verstanden, gar überhaupt nichts. Der Einzige, der wirklich so ein bisschen eingelenkt hat, war am Schluss dann Pep Guardiola, der sich hingestellt hat und eben so meinte, so quasi, wir werden alles tun, was die UEFA will, wir werden alles aufdecken und so. Und natürlich und hoffentlich allerhöchstens nur ein Jahr, weil das wäre ja auch für unsere Mitarbeiter schwierig, weil die werden natürlich sonst, müssten die auf die Straße, weil wir müssten natürlich dann kleinere Brötchen und so. Da ist dann wirklich der Punkt, wo es irgendwo so ein bisschen für mich ein bisschen klebrig wird, aber ja, ist halt so, und am Ende sind sie damit durchgekommen, und das ist eigentlich das, wo man wirklich sagen muss, ich habe es erwartet, dass es so kommt, mich wundert es überhaupt nicht, dass es so kommt. Ich bin gespannt auf den nächsten Fall, der irgendwann mal dann aufkommt, ja, wo dann die Entscheidung ist, und ich bin mir ziemlich sicher, wenn der Name kleiner ist als Rang 7 irgendwo in irgendeinem Land, dann wird es da mit Sicherheit Ärger geben, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, das ist, glaube ich, das, was es so schäbig macht, dass ich auch bei Guardiola bis auf diese eine Aussage nicht das Gefühl hatte, dass er wirklich
darum flüchtet. Sogar noch ging. Also
Ferran
Soriano war weit schlimmer, der hat sich hingestellt und hat da wirklich getan, so quasi, wir haben nichts getan und wir sind Manchester City und wir sind ehrenwürdig und wir machen Geld und wir haben keine Schulden, wir machen nur Gewinn und wir machen auch Gewinn in diesen Dimensionen, was alles nicht stimmt, ja. Und Guardiola war also weit leiser in den Pressekonferenzen. Er hat immer versucht, dieses Thema so schnell wie möglich, ja, wir werden ja, genau. Sehen, wir werden sehen. Er hat's eigentlich, ist ja auch klar, was soll er denn sagen? Ja, wir waren es, ja. Ja, wir waren es nicht. Beides ist schlecht.
Na, das ist jetzt der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Ich habe nicht das Gefühl, auch bei Guardiola nicht, ich meine, das ist überhaupt nicht sein Sektor, entsprechend würde es genau, auch, ja. Würde den Teufel tun, sich dazu zu äußern. Aber insgesamt hatte ich bei City nicht das Gefühl, dass die wirklich zu einem Zeitpunkt ernsthaft Angst hatten darum, dass sie nicht in der Champions League spielen dürfen. Und haben erst spätestens jetzt, also am Montag gab es ja dieses Urteil und spätestens am Freitag oder Samstag habe ich die ersten Berichte darüber gelesen und dann gab es ja auch recht schnell dieses Bild, wo man dann noch irgendwie vor dem Monitor feiert, der die Breaking News verliest, dass City doch quasi spielen darf in den nächsten 2 Jahren in den europäischen Wettbewerben. Ich weiß nicht, irgendwie hat's einfach einen ganz ekelhaften Beigeschmack. Und ich glaube, das ist das Gemeine, dass der normale Fußballfan, der jetzt vielleicht nicht irgendwie sich diesen differenzierten Blick leisten will, den wir jetzt seit 20 Minuten versuchen zu geben, der steigt an der Stelle aus. Und was wir erlebt haben jetzt, ist de facto der Tod des Financial Fairplay.
Ja, weil,
also, das war's damit. Das ist einfach, das jetzt noch aufrechterhalten zu wollen, wäre künstlicher, als es geht. insofern haben wir das erlebt. Und jetzt will ich noch eine kleine Ausfahrt nehmen. Und das soll in keinster Weise legitimieren, bitte nicht falsch verstehen. Das ist nur die Sichtweise, mit der ich mir das Ganze schön saufen muss in den nächsten 2 Jahren Champions League Fußball. Nämlich die, dass ich rein sportlich betrachtet, und ich bin so realistisch, eben Fußballvereine als Wirtschaftsunternehmen einzustufen, rein sportlich sage ich, okay, die Truppe, so wie sie jetzt hier aufgebaut ist, und das ist ja das eigentlich total Erbärmliche, dass City jetzt nochmal 200 Millionen in die Hand nehmen wird, um den Kader zu verstärken. Das ist so geil einfach. Und rein sportlich gesehen aber ist diese Mannschaft natürlich in der Champions League sinnvollerweise vertreten. Und das ist das Einzige, wo ich sage, okay, alles beiseite, rein sportlich muss die Mannschaft da sein. Wie auch immer aufgebaut, ist mir auch völlig egal. Aber rein sportlich gesehen müssen sie in der Champions League sein. Ja. Das ist der Punkt, mit dem ich dann leben kann. Ja, das ist das 1%, das ich mir so rausschnitze.
Ich bin da sowieso, ehrlich gesagt, auch wenn es vielleicht jetzt anders klang, aber ich bin da eigentlich eigentlich mit der Meldung sehr sehr unemotional oder emotionslos umgegangen, weil das ist jetzt nichts mehr, was mich groß überrascht. Und wie du es eben sagst, sportlich gehören die da irgendwo rein. Ich persönlich muss ehrlich sagen, nochmal um es abschließend zu sagen, ich könnte damit leben, wenn es diese Regeln gar nicht erst gäbe, wenn es einfach wirklich ein Kräftemessen der Finanzriesen wäre, ich hätte damit ehrlich gesagt kein Problem, dann ist es halt so, weil, und das ist eben der Punkt, das ist meine Begründung, es das sowieso ist. Ja, es ist, dieses Financial Fairplay ist sowieso Quatsch gewesen von A bis Z, weil diese Gleichheit würdest du so auf diese Art und Weise sowieso nicht anstellen können. Und wenn du dann aber diese Regeln hast, dann musst du sie auch einhalten und dann musst du diese Regeln auch durchsetzen. Das haben sie nicht getan und damit ist es für mich absoluter Quatsch. Und dementsprechend werde ich Financial Fairplay ab jetzt sowieso komplett ausblenden, weil es gibt es einfach de facto sowieso nicht. Das ist ja also kompletter Quatsch. Das ist so, wenn deine Mama dir 100 Mal mit Hausarrest droht und du weißt, sie macht sowieso nicht, dann handelst du so, als gäbe es diese Drohung nicht. Insofern alles vorbei.
Du bist der Attila Hildmann der Fußballwelt geworden, weil du leugnest einfach also Financial Fairplay.
Also ich bin bitte alles nur nicht der Kamerad. Bitte alles nur nicht der Kamerad.
Also binden wir das Ganze ab. Manchester City ist wahrscheinlich größter Sieg der Vereinsgeschichte, größer als jede Meisterschaft und größer als ein potenzieller Champions League Sieg, weil ihr Gebaren ist legitimiert und das Financial Fairplay damit begraben. Wir haben letzte Woche ein anderes Team begraben, fälschlicherweise oder beinahe begraben, so muss man es richtig sagen. Jetzt sind sie inzwischen wirklich abgestiegen, Norwich City.
Darf ich die Überleitung bringen? Von Football Leagues zu der einzigartigen Football League.
Da wollte ich aber noch gar nicht hin. Ich bin erstmal noch bei Norwich, weil wir haben...
Nee, aber ist ja auch eine Fußballliga, weißt du, so meinst du.
Ja,
so
mein aber ich. Wenn, dann machen wir schon eine IRL nehmen, aber das machen wir gleich
noch. Ja, da sind also, die auch, die sind ja Football League jetzt nächste Saison.
Okay, stimmt, habe ich versaut.
Ja, siehst du.
Genau, also Norwich ist jetzt inzwischen weg. Das ist ja die eine Geschichte. Und dann hat West Ham, also ich muss jetzt mal eins dazu sagen, momentan so schnell und so schnell aufeinander, vor allen Dingen die Spieltage in der ersten, zweiten Liga Englands folgen. Es ist gar nicht so einfach immer zu wissen, das gehört nur zu dem Spieltag oder das gehört nur zu dem Spieltag. Aber Fakt ist, West Ham hat jetzt echte Big Points geholt und ich glaube, wir können sagen, dass bei West Ham in den letzten beiden Spielen ziemlich vieles in die Richtung gelaufen ist, sodass wir sagen können, jo, sie werden es mit Ach und Krach schaffen, warum auch immer.
Ja, also wahrscheinlich. Muss man echt sagen, es waren wirklich Big Points. Ich finde verrückt, dass unten eigentlich alle gewonnen haben. Also das heißt, Bournemouth zum Beispiel, die bei denen jemand sagt, die haben endlich mal wieder gewonnen. Und so viel bringt es ihnen gar nicht, weil Aston Villa hat gewonnen, Watford hat gewonnen, West Ham hat gewonnen. Du hast eigentlich gegen Leicester ein überragendes Spiel gemacht. Zumindest mal eine überragende zweite Halbzeit auf jeden Fall. Und trotzdem bist du nach wie vor da unten drin. Also das tut mir für Bournemouth fast ein bisschen leid, ehrlich gesagt, weil der Abstand ist eigentlich derselbe geblieben. Und dementsprechend, sie mussten natürlich umso mehr, das ist klar, aber 4-1 gegen Leicester und dann hast du das riesengroße Pech, dass West Ham gewinnt, du hast das riesengroße Pech, dass Watford Newcastle schlägt, ja, dann ist es halt so. Dann ist es echt, es ist traurig, aber es ist so.
Ja, wird nochmal oder bleibt nochmal spannend, genauso wie auch obenrum, das haben wir ja jetzt gelernt, der Platz 5 berechtigt eben nicht für die Champions League, das ist ja dann noch die Auswirkung, die wir tabellarisch eben noch, ich glaube, in einem Nebensatz zu haben fallen lassen, aber logischerweise muss man das nochmal dazu sagen, also Platz 5 berechtigt jetzt in der kommenden Saison nicht zur Champions League. Das also zu den Dingen, die schon feststehen jetzt in der Premier League. Wir haben auch noch ein North London Derby gesehen, glaube ich, in dem man auch nochmal ein bisschen was gelernt hat. Lass uns vielleicht auch da nochmal eine ganz kurze Ausfahrt nehmen zu Tottenham. wurde ja jetzt bekannt gegeben, dass Amazon Prime die All or Nothing Serie über Tottenham tatsächlich ausstrahlt. Ich habe gar nicht gewusst, dass es im Zweifel war, aber Mourinho ist wohl kein so ganz so großer Fan. Das dürfte ja schon, je nachdem wie nah wir ran dürfen, das dürfte ja hochspannend werden in der Spielzeit.
Ja, das auf jeden Fall. Also das war wirklich eine Menge drin, eigentlich alles drin. Ich bin sehr gespannt, ob oder wie es dann aussieht am Ende. Mourinho ist momentan wieder in absoluter Top-Verfassung mit diesen ganzen Pressekonferenzen und plötzlich kann er nicht mehr hören und so. Ich hoffe, dass solche Momente dann auch in dieser All-or-Nothing-Doku drin sind. Wird sicherlich spannend.
Ja, also wir haben im North London Derby gesehen, dass sie inzwischen wirklich echt ein unheimlich biederes Fußballteam geworden sind. Das wird sicherlich nochmal krass verstärkt. Bei Arsenal haben wir auf der anderen Seite gesehen, dass die Ansätze weiterhin da sind, ein bisschen unpräzise im letzten Drittel und am Ende halt Arsenal. Also unterm Strich am Ende waren es dann genau die Prototypen, die wir hinstellen würden, waren es dann am Ende genau auch. Und vielleicht nur ein Wort zu Mustafi. Also auch da könnte man jetzt sagen, das war dann auch wieder der alte Mustafi am Ende. Aber das ist erstaunlich, finde ich. Das ist echt bemerkenswert. Und das hat, glaube ich, so im Podcast noch gar keine Erwähnung gefunden. Ich meine, ich habe es mal getwittert vor eineinhalb Wochen oder so. Aber krass, was Arteta mit dem gemacht hat. Am Ende natürlich, klar, macht er wieder den Fehler. Aber das sieht man mal. Also das ist, ich habe ja immer gesagt, er braucht eine neue Situation. Vielleicht ist das die neue Situation. Da sieht man mal, was der könnte.
Ja, absolut. Ich habe letztens schon einen Tweet gesehen, Shkodran Mustafi unter Mikel Arteta und dann war da ein Bild von Paolo Maldini. Ich will jetzt nicht so übertreiben, würde ich jetzt auch nicht, aber ja, es ist so. Also der hat wieder deutlich besser ausgesehen. Aber ich muss auch sagen, ich habe Tottenham bloß die zweite Halbzeit gesehen, weil ich dann erst von meinem Spiel nach Hause kam später. Und ich muss ehrlich sagen, dass da war er nicht gut. Also das waren wirklich Situationen, wo er teilweise hinterherläuft, die eigentlich schon die Lücke selber reißt, dann hinterherläuft und einfach total, also diese eine Situation war wirklich buchstäblich, wo er dann einfach runtergeht in die Grätsche, einfach nur alibimäßig, der ist 2 Meter vom Gegenspieler entfernt im Strafraum, einfach nur die Grätsche geht, um, ich glaube gegen Harry Kane war es sogar, um eben zu zeigen, ja, ich bin im Zweikampf, aber das bringt halt null und das ist nach wie vor auch noch Skoda Mustafi, muss man auch sagen. Also ja, es ist leider Gottes Licht und Schatten immer mal wieder, aber insgesamt deutlich positiver und das ist ja für alle bei Arsenal. Es ist noch nicht alles Gold, was glänzt, aber es ist auch zumindest mal kein Fake-Schmuck, das kann man auch mal sagen.
Und die alten Probleme sind dann auch noch da. Es wäre auch nur.
Ja, am Ende ist typical Arsenal, das muss man ganz klar sagen. Du dominierst, hast Chancen ohne Ende. Tottenham ist bis zur 50., 60. Minute komplett raus aus dem Spiel und am Ende gewinnen sie es. Das ist typisch Arsenal einfach. Also ich glaube, Tottenham weiß am Ende selber gar nicht. Die haben wirklich zeitweilen so gewirkt, als wären sie selber so von dieser Bremse, die Mourinho ihnen auferlegt oder ihn einlegt, genervt, weil sie ganz gerne mal öfter gewollt hätten, als er sie ließ und am Ende trotzdem gewonnen. Also er hat mal wieder recht bekommen am Schluss, aber die Art und Weise, schön anzusehen, ist nicht. Und ich darf 2 der letzten 3 Tottenham-Spiele live kommentieren. Also ich bin gespannt, ich bin dabei und schaue mir das an.
Und plötzlich ist ja auch wieder die Möglichkeit da, für Tottenham europäisch vertreten zu sein. Das hatten wir ja vorher nicht ausgeschlossen, aber zumindest für sehr schwierig erachtet. Das ist jetzt nochmal möglich. Wir sind schon gut bei der Hälfte des Podcasts angekommen. Das bedeutet für uns, es ist die passende Zeit für eine sogenannte Cooling Break. Und genau dieses Phänomen wollen wir auch nochmal diskutieren. Schlägt mal mehr, mal weniger große Wellen oder hohe Wellen, so muss man es richtig sagen, in der englischen Fußballwelt. Der Hintergrund, das muss man, glaube ich, nochmal ganz kurz erklären. Nach dem Restart hat man sich darauf geeinigt, weil die Spieler ja vielleicht noch nicht so richtig bei Kräften sind, dass man so in der Hälfte der ersten Hälfte sozusagen eine Cooling Break einlegt und das gleiche dann nochmal in der Hälfte der zweiten Hälfte, einfach um den Spielern die Möglichkeit zu geben, nochmal Elektrolyte, Wasser, generell Flüssigkeit einfach aufzunehmen und vor allen Dingen mal ganz kurz runterzufahren. Und jetzt ist aber so ein Zeitpunkt, wo man eigentlich schon sagen müsste, also bei dem Tempo und bei dem Schedule, den die hinlegen, können wir uns vielleicht die Cooling Break langsam sparen. Zumindest hat's extreme Auswirkungen hier und da auf Spielverläufe.
Ja, Chris Wilder war der Erste, der sich dagegen ausgesprochen hat auf einer Pressekonferenz. Der meinte, dass man dort aus einem Halbzeitsport, der Fußball mal war, einen Viervierteltelsport macht, so wie ja, Basketball zum Beispiel. Und ihm sagt, das ist totaler Käse, weil eigentlich der Spielfluss unterbrochen wird, die Spieler sowieso nicht viel Flüssigkeit aufnehmen können und oftmals der Gegner einfach Einfluss nehmen kann oder vielleicht auch das Momentum gestört werden kann. Und er hält davon überhaupt nichts. Das ist totaler Quatsch. Also der Effekt, der ja eigentlich erzielt werden sollte, dass Spieler eben ja was trinken können, sich kurz ausruhen können, nochmal kurz aufladen können, der ist minimal. Dagegen der andere Effekt, der taktische Effekt, als taktisches Mittel in Anführungszeichen, der ist viel, viel größer und damit verzerrt man so ein bisschen den Wettbewerb, so meinte er das. War auf allen Pressekonferenzen, die ich wirklich dann gehört habe, in der Folge Thema. Also jeder Trainer wurde darauf angesprochen, was halten Sie von dieser These von Chris Wilder? Und da gibt es dann ganz unterschiedliche Antworten. Jürgen Klopp zum Beispiel meinte dann so ein bisschen verschwunden. Ja, also eigentlich ist es gut für die Spieler zu trinken, weil und selber taktisch Einfluss nehmen kann man gar nicht so, weil die Spieler hören dann eh nicht zu, die sind noch so hochgefahren und so, man kann gar nicht viel machen, ist ja auch bloß kurz. Ich glaube, dass der dieses Instrument ganz gerne in der Hand hat und es nicht weggenommen haben möchte, deswegen sagt er das so, finde ich auch absolut okay so. Zum Beispiel Graham Potter, Brightons Trainer, war viel offener. Er meinte zum Beispiel, dass er findet, dass das super ist. Er kann dort taktisch nochmal eingreifen, kann was verändern, was er sonst nicht könnte, weil, brauchen wir uns bloß mal ganz bildlich vorstellen, wenn er an der rechten Seite ist, mit seinem Rechtsverteidiger kann er nicht sprechen zum Beispiel, oder mit seinem Linksverteidiger kann er nicht sprechen, logischerweise. Da kommt er nicht rüber und dementsprechend kann er da nochmal kurz alle zusammenholen, vielleicht auch sowas machen wie zum Beispiel, hey, die ersten 20 Minuten gehen wir drauf, wenn es funktioniert, dann bleiben wir so, aber das können wir dann in der Cooling Break nochmal besprechen. Das sind ja Sachen, die gibt es ja im normalen Fußballspiel nicht, weil du bist einfach 45 Minuten am Stück da auf dem Feld und müsstest das deinem Kapitän mal zurufen, der muss dann wieder und so. Also es ist ein Mittel, das ist ganz, ganz klar und ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere Trainer was davon hält und dass der ein oder andere Trainer das auch einsetzt und dass der Effekt des Trinkens, der ist jetzt verflogen, glaube ich zumindest. Also ich glaube, dass das jetzt nicht unbedingt das ist, was jetzt unbedingt in erster Linie noch heraussticht.
Ich glaube, das behält man jetzt einfach so bei, weil genau, man hat es halt so verabschiedet zunächst und dann behält man es jetzt auch so bei, ob es jetzt noch, keine Ahnung, da gibt es ja auch keine Messungen in dem Sinne. Da müsste man wahrscheinlich letztlich die Spieler wirklich gemeinschaftlich abstimmen lassen, wollt ihr es, braucht ihr es, ja oder nein. Aber, und das verhält sich ja ähnlich mit dem Coaching zum Beispiel. Also ich habe jetzt, das ist ja kein rein englisches Phänomen, daher muss man es glaube ich auch nicht rein in England bewerten oder untersuchen. Ich habe mit einigen Bundesliga-Trainern gesprochen und habe jeweils auch, das ist so ein standardisiert dann in meinem Fragenkatalog in so einem Vorfeldsgespräch von so einem Bundesligaspiel drin, gefragt, ob sie denn anders coachen, also lauter oder inwiefern sich das auf ihr Coaching auswirkt, dass keine Zuschauer da sind, sprich man etwas hört. Und auch da waren die Aussagen ganz unterschiedlich. Die einen meinten, ja, sehr, sehr wohl nutze ich das mehr. Ich erwische mich selber dabei, dass ich lauter coache, dass ich mehr coache, weil ich ja das Gefühl habe, okay, die hören mich auch eben auch der Verteidiger gegenüberliegend. Ja. Wiederum andere sagen, nee, komm, also von sowas lasse ich mich gar nicht irgendwie in irgendeiner Weise beeinflussen. Ich glaube, genauso verhält sich es auch mit der Cooling Break. Es ist ja auch immer noch mal eine Frage, wann es denn passiert. Also wir werden ja gleich über das League One Final noch mal reden. Und da war es schon auch so. Oxford war im zweiten Durchgang spielbestimmend, hatte mehr Ballbesitz. Und dann kommt diese Cooling Break und zack, ist das Spiel ein anderes. Also das berühmte Momentum, wenn es so etwas gibt im Sport, dann mag das schon hier oder da mal unterbrochen werden, weil die Cooling Break, das ist ja auch immer das Ding, das ist ja dann so roundabout eine Minute, das ruft einem ja dann der Schiedsrichter zu. Ich weiß gar nicht, wie es geregelt ist, aber also man hört es dann ja immer ganz gut, dass der Schiedsrichter ruft one minute oder so. Und meistens bleibt es dann auch nicht bei dieser einen Minute und die wenigsten Spieler trinken da ehrlicherweise noch, sondern da geht es halt dann um taktische Anweisungen. Ich glaube,
Harry Maguire hatte zwei Flaschen letztes Mal in der Hand sogar.
Ja, auch, also auch bei United war es ja so, dass diese Cooling Break im FA Cup, glaube ich, war es auch da nochmal was verändert. Also wie gesagt, ich glaube, das Ding ist, man muss sich halt jetzt irgendwie dafür oder dagegen entscheiden und mir wäre es ehrlich gesagt am liebsten die Spieler entschieden das. Ja. Und dann kann man, wenn man zu der Idee kommt, dass das eine clevere Sache ist, dann kann man es auch jetzt Corona her oder hin durchaus einführen und vor allen Dingen ab einem gewissen Grad Zahl, was jetzt das Wetter betrifft, auch durchaus gerne einführen. Das hat es ja auch schon gegeben. Das ist jetzt ja auch nicht ein neues Phänomen. Bei den Weltmeisterschaften, glaube ich, in Südafrika war das. Und also, machen wir uns mal nichts vor. Bei der nächsten Weltmeisterschaft wird es ziemlich sicher auch so kommen, bei was 40 Grad im Schatten, dass da getrunken werden muss, weil es ja auch nur absolut sinnvoll und menschlich ist, das zu tun. Aber man sieht mal, was alles zum Thema dann wird. Ich meine, wir können das jetzt auch noch ausweiten auf die 5 Einwechslungen, die ja ebenfalls diskutiert werden und eventuell schon mal wieder auch ins Kalkül gezogen werden, ob man das dann auch in Zukunft machen sollte, generell vielleicht 5 Einwechslungen. Da habe ich eine klarere Meinung, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, sondern da würden mir 3 tatsächlich reichen, weil in der Regel die 5 nichts nutzen und ich habe auch das Gefühl, dass die letzten beiden oft auch nur noch so taktische Dinge sind, aber anyway, soweit.
Ja, also ein Satz vielleicht noch, also das ursprünglich war es ja auch mal daran gedacht, eben so diesen vielleicht noch nicht hundertprozentigen Fitnessstand der Spieler so ein bisschen auszugleichen dadurch. Und ich glaube, das ist vorbei. Also das haben alle Trainer auch, glaube ich, unisono gesagt, dass durch diesen Spielrhythmus, den die jetzt haben, also die sind ja ständig jetzt wirklich in Vollbeanspruchung, also fit sind die jetzt wieder. Also ich glaube, das ist jetzt nicht das große Problem. Also dass man jetzt sagt, irgendwie, die haben jetzt Fitnessrückstände nach wie vor. Ich glaube, das ist aufgeholt. Ich glaube, deswegen ist auch das Thema überhaupt erst aufgekommen, warum eben Trainer sagten, das ist totaler Quatsch. Und diese Minute bringt jetzt auch nicht unbedingt aus die absolut große Abkühlung. Da sitzt ja auch keiner oder da wird nicht mit Eis, mit irgendwelchen Eiskübeln hantiert oder sowas in der Richtung, sondern also das ist natürlich nur kleiner, marginaler Teil und die meisten werden es wahrscheinlich wirklich taktisch nutzen. Einfach zu sagen, hier nach 23 Minuten schauen wir nochmal. Gehen wir drauf, gehen wir nicht drauf, stellen wir um auf 3-4-3 oder wie auch immer. Das, glaube ich, ist dann eher der Effekt. Und deswegen sagen halt viele Trainer, eigentlich ist es Quatsch. Also ja, so, glaube ich, kann man es kurz zusammenfassen.
Ja, verlassen wir die Premier League oder generell die weniger sportlichen Themen und werden nochmal zum Schluss ganz kurz sportlich. Eine der Feel-Good-Stories ganz sicher der laufenden Saison. Das League One Final hat gestern Abend stattgefunden zwischen Oxford United und den Wycombe Wanderers. Aber vorneweg müssen wir vielleicht mal klären, was oder inwieweit war Akinfenwa Teil deines Lebens bislang?
Nicht so wirklich, also nur eigentlich ein FIFA-Phänomen, ehrlich gesagt, weil immer wenn ich irgendwo unterklassig gespielt habe, habe ich den mal geholt oder zumindest gesehen, dass er da war. Das war eigentlich so das Einzige.
Ist auch schwer zu übersehen.
Ja, genau. Du kriegst halt schon immer was mit, ist ja klar. Und ich habe auch viel gelesen ab und zu mal in Zeitungen dann logischerweise und habe ihn auch ein paar Mal schon gesehen, aber also das, glaube ich, ist da ist der Hype in Anführungszeichen größer als dann das Produkt. Und jetzt ist er halt überall, weil er, glaube ich, eine Nachricht von Jürgen Klopp auch bekam, soweit ich mitbekommen habe. Dementsprechend ist er jetzt natürlich gehypt ohne Ende. Und da passt natürlich Everybody's Darling 1 und Everybody's Darling 2, ja gut, 2 wahrscheinlich jetzt nicht, 17 oder so, passen ganz gut zusammen auf der Insel.
Ihr könnt das bei uns auf Twitter auch nochmal nachsehen, @clickrushfums. Da haben wir, ich finde, das coolste Postmatch-Interview in der Geschichte der Playoffs, ohne jetzt alle gesehen und gehört zu haben, lege ich mir jetzt mal ganz weit aus dem Fenster gepostet und dann eben auch die entsprechende Antwort Jürgen Klopps per WhatsApp, wie Akinfenwa das gefordert hat. Akinfenwa selbst ist jetzt möglicherweise Zweitligaspieler, weil sein Vertrag ausläuft, aber die Wycombe Wanderers haben tatsächlich gewonnen gegen Oxford United und haben damit für eine der größten Überraschungen im britischen Profifußball ever gesorgt, weil es ein Verein ist, der nicht nur unten anzusiedeln ist, was das Budget betrifft, sondern vor einem Jahr um die Zeit gerade so gerettet war in der League One und eigentlich traditionell eher ein Non-League-Club ist, irgendwie sich reingemogelt hat in die League Two, dann überraschenderweise in die League One aufgestiegen ist und jetzt tatsächlich Zweitliga-Fußball spielt. Und dazu muss man wissen, dass erst im Oktober ein neuer Besitzer gekommen ist mit Rob Quick, ein Amerikaner, der den damals noch gängigen Supporters Trust zumindest ergänzt hat. Also er ist jetzt der Hauptanteilseigner, so sagt man immer ganz richtig. Die Fans haben trotzdem noch ein gewisses Mitbestimmungsrecht. Und das ist ganz erstaunlich, weil alle, mit denen ich gesprochen habe aus High Wycombe, haben mir gesagt, endlich sind wir diesen Schritt gegangen. Es war jetzt alles cool, mit 6-7 Jahren lang von Fans geführt zu sein, aber uns fehlte halt einfach das nötige Kleingeld, um einen Verein richtig zu führen. Und sie meinten damit jetzt nicht, um konkurrenzfähig zu sein für den Aufstieg, was jetzt letztlich glücklicherweise aus ihrer Sicht dazu kam, sondern vor allen Dingen, um die Klasse überhaupt zu halten, weil, und da sind wir jetzt, da schließt sich dann der Kreis, wie willst du diese Rechnungen bezahlen ohne einen Investor? Insofern ist das, glaube ich, denen echt zu wünschen gewesen. So haben sie sich es auch gewünscht.
Ja, das ist ja zum Beispiel, ich habe mit Johnny Ertl mal lange telefoniert, der ja irgendwo auch im Supporters Trust oben ansässig war beim FC Portsmouth. Der meinte, wir haben es irgendwie geschafft in Liga 3. Irgendwie, wir wissen selbst nicht warum. Und jetzt kriegen wir die Rechnungen der Spieler, die natürlich jetzt Gehälter wollen. Dann kommt ein Zweitligist, der bietet Geld. Dann kommt ein Drittligist, der bietet Geld, weil er den Besitzer hat. Wir können die Rechnung einfach nicht mehr bezahlen. Also ich glaube, dass da eben der Besitzer schon eine Rolle spielt und wichtig ist für solche Clubs einfach auch, um eben einfach allein schon mal mithalten zu können. Dann hast du doch keinen Vorteil. Das muss man ja gar sagen. Aber ich finde es sehr beeindruckend. Ich glaube, Gareth Ainsworth, wie lange ist er jetzt da? Sieben Jahre. Ich habe über 400 Spiele und eigentlich Katastrophe eigentlich. Also, wenn man sich mal überlegt, die waren eigentlich irgendwo im Mittelmaß und jetzt plötzlich steigen die auf und nach über 400 Spielen kriegst du so eine süße Frucht dann irgendwo. Das ist schon etwas Beeindruckendes, finde ich. Und dass da auch festgehalten wird an so etwas und dass auch dieses Projekt weitergezogen worden ist, ist wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und also herzlichen Glückwunsch, kann man nicht anders sagen.
Ja, sie haben das tatsächlich gut gemacht. Also generell muss man vielleicht nochmal sagen, es ist ja eine Saison in der League One der Underdogs. Wenn man mal die Tabelle anguckt, dann wird man das relativ schnell merken. Coventry, die ja auch noch nicht allzu lange wieder überhaupt dabei sind in der League One. Dann Rotherham United und jetzt ist eben als Dritter die Wycombe Wanderers. Und das bedeutet aber auch, dass Sunderland und Ipswich, die haben ja nicht mal in die Playoffs geschafft, die größeren Töpfe zur Verfügung haben. Das ist schon nochmal erstaunlich, was in dieser League One-Saison passiert ist. Ist beide Finalgegner. Wickham war ein krasser Abstiegskandidat vor der Saison. Und auch Oxford, gut, da hat man schon irgendwie vielleicht vermuten können, dass die in Richtung Playoffs gehen, aber auch nicht unbedingt. Auch Carl Robinson hat dann, glaube ich, einen oft nicht hoch genug zu bewertenden Job hinterlassen, weil die wirklich tollen Fußball gespielt haben. Das heimliche Finale, und da haben sie vielleicht auch viele Kräfte gelassen, war vielleicht auch sogar schon Portsmouth gegen Oxford im Halbfinale. Und bei Wickham ist es alleine deshalb auch nochmal ein Märchen, dass für diejenigen, die jetzt nicht so dabei sind, ihr wisst ja, die League One und League Two haben sich getroffen und sich darauf verständigt, die Saison abzubrechen. Das haben alle Vereine so gemacht und dann wurde aber die Tabelle, weil sie ein bisschen zerpflückt war, die einen hatten 35 Spiele, die anderen 37, hat man sich darauf geeinigt, das sogenannte Points per Game System anzuwenden und dann quasi zusammenzurechnen, runterzubrechen, und nur so haben es die Wanderers überhaupt unter die Playoff-Glocke geschafft. Ansonsten wären sie Achter gewesen und gar nicht mit dabei. Sie haben es verdient, weil sie die ganze Saison über natürlich innerhalb der Playoff-Ränge waren, sogar bis Januar auf der Top-Position gewesen sind. Aber haben jetzt das gepackt, was wirklich niemand ihnen zugetraut hätte, mit einigen klugen Neuzugängen und eben anderen, die schon da waren. Akinfenwa hat auch tatsächlich die beste Saison, die produktivste, so will ich es mal sagen, Saison seines Lebens hingelegt.
Mit 57 Jahren?
Herbert ist fast 39. Der Kollege hat es ja im Interview dann auch nochmal ganz nett gesagt, vor 4 Jahren war er arbeitslos. Da haben alle gedacht, ja, Wickham nimmt den jetzt so als Phänomen, dass er vielleicht hier oder da mal bei FIFA gespielt werden oder sowas. Akinfenwa ist dort ja als der stärkste Spieler ever gelistet, weil er ein Hobby-Bodybuilder ist, bei etwas über 1,80 um die 105 Kilo auf die Waage bringt. Gestern sah es mir ehrlich gesagt fast nach 110 aus. Und die Sprints waren auch ganz lustig. Das hat so 5-6 Meter ging es gut und dann hat er es einfach sein gelassen. Aber echt eine herzerwärmende Geschichte, glaube ich. Und das ist ja das Schöne, und da schließt sich ja dann unser Kreis für heute ziemlich gut. Wir haben auf der einen Seite das eher zum Establishment gehörende Manchester City, die natürlich alimentiert werden von irgendwelchen Scheichs und durchgelassen werden von der UEFA, und auf der anderen Seite, oder vom CAS, machen wir es auch da korrekt, die UEFA hat natürlich überhaupt nichts damit zu tun. Und auf der anderen Seite hast du die Wycombe Wanderers, die im Grunde ein Fünftligist sind, par gewahren, und die spielen jetzt plötzlich in der zweiten Liga mit Teams wie, wir müssen mal aufpassen, wer drin bleibt in der zweiten Liga, aber mit Teams wie, weiß ich nicht, Fulham, wie Brentford, wie Nottingham, also irgendeiner von denen wird ja dann drin bleiben in der Liga. Und das ist ja dann schon ganz erstaunlich eigentlich.
Ja, absolut. Also, das sind immer die Geschichten, die dann eben cool sind. Das ist ja das, warum Playoffs irgendwie auch so geil sind, ehrlich gesagt, dass es eventuell jemanden trifft, der aufsteigt, der es eben nicht erwartet hat oder bei dem man es nicht erwartet hat und nicht einfach die drei, die über eine Saison hinweg die Besten waren, sondern wenn du einen Playoff-Run hast, bestes Beispiel war ja letzte Saison Derby County zum Beispiel in der Championship eben, die plötzlich im Finale stehen und keiner eigentlich weiß, warum. Und du einfach die großen Favoriten rausschmeißt, indem du einfach zwei Spiele echt gut mauerst, aber es auch ordentlich machst. Und das ist natürlich etwas Beeindruckendes und etwas Cooles. Ich finde es etwas Besonderes. Macht immer irgendwie Spaß, das noch zu sehen und nicht einfach so ein Relegationsspiel gegen den Absteiger. So, das finde ich, dieses Konstrukt der Playoffs echt nochmal sehr, sehr cool. Gerade eben, um da nochmal, gerade auch diese, das ist ja dann wirklich ein Wochenende normalerweise, ja, wo dann wirklich durchgezogen wird in Wembley und von den ersten drei, von den Liga 2 bis 4. Und das ist einfach immer was ganz Besonderes gewesen. Ich habe das immer gerne kommentiert, hat richtig Spaß gemacht und ja, da geht es dir wahrscheinlich nicht anders.
Nee, hat großen Spaß gemacht auch, und weil du es gerade gesagt hast, ermauert, das möchte ich noch raussagen für diejenigen, die jetzt keine Ahnung haben, wie Wickham so Fußball spielt. Es gibt diese schöne Messung, Passsequenzen, 10 oder mehr komplettierte Stationen. Oxford war mit Abstand auf der Nummer 1, haben das über 250 Mal geschafft in der laufenden Saison, für Drittligisten schon echt respektabel, haben das insgesamt über 20 Mal mehr als der Zweitplatzierte gehabt. Am Ende der Tabelle stehen die Wickham Wanderers mit 12 komplettierten Sequenzen über 10 oder mehr Stationen. 12 Stück in einer ganzen Saison. Also das ist so ziemlich der Anti-Fußball-Club Nummer 1 gewesen in der laufenden Saison. Also sie waren halt brutal effektiv. Und deshalb kann ich dem Ganzen schon irgendwie in irgendeiner Weise was abgewinnen. Und wie du es schon gesagt hast, das ist ja auch nochmal der Unterschied. Auch das ist ja ein Thema, das immer diskutiert worden ist. Die deutschen Playoffs, also die Relegation in Anführungszeichen, die ja eher negativ ist. Also da muss ein Team quasi entweder drinbleiben oder absteigen. Aber es wirkt für mich so, dass jemand etwas verliert. Und in England geht es halt nochmal darum, dass am Ende diejenigen, die es nicht ganz geschafft haben, sich nochmal untereinander eine Chance gönnen. Und das merkt man irgendwie auch, dass einfach sie kommen mit einem positiveren Vibe in die Playoffs rein als in Deutschland, wo ja immer ein de facto Absteiger da spielt.
Ja, absolut. Ja. Also finde ich auch, also da ist wirklich etwas drin, dass du sagst, hey, einer darf feiern. Und in der Bundesliga ist echt so, dass du da einfach nochmal das Nachsitzen irgendwo für beide. Die einen, die irgendwas gut gemacht haben, müssen es irgendwie, also geben die Chance mal ab. Das ist irgendwie komisch. Übrigens in der Premier League das Team mit den wenigsten Ballsequenzen über 10 ist der FC Burnley. Um das nochmal der Vollständigkeit halber noch angefügt zu haben.
Ein Thema muss man auch machen, auch English Football League, weil es gar so abstrus ist. Also wir haben letzte Woche ganz kurz über Lee Johnsons Beurlaubung bei Bristol City gesprochen und jetzt hat da plötzlich ein ganz neuer Kandidat aufgeschlagen, der sich wohl selber ins Gespräch gebracht haben soll, hat aber Außenseitermöglichkeiten. Christoph Daum würde tatsächlich ganz gern bei Bristol City übernehmen.
Ja, das wundert mich nicht. Also das wundert mich aber ein bisschen mehr als die verminderte Strafe von Manchester City, ehrlich gesagt. Weniger wundert es mich.
Irgendwie, also.
Ein bisschen mehr so.
Irgendwie würde ich es mir wünschen. Also, vielleicht jetzt nicht unbedingt für Bristol City, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob das so richtig passt. Weiß ich jetzt nicht. Also.
Ja, aber wieso denn nicht? So Glasscherben laufen in Bristol oder so, kann ich mir schon gut vorstellen.
Also das Englisch von Daum ist glaube ich, ziemlich furchtbar, soweit ich das erinnere.
In Rumänien, ja.
Und, du musst ja in England in der Championship insbesondere eine ganz eigene Kenntnis haben über die Liga, über die Spieler, weil
also Felix klar, Magath gefällt das.
Ja, deswegen, ob man das Christoph Daum im hohen Alter, schiebe ich jetzt mal zu seiner Ehrenrettung rein, noch zutrauen darf, wage ich jetzt mal arg zu bezweifeln. Aber ich glaube, sie wären irgendwie besser dran, wenn sie sich mit Chris Hughton zum Beispiel beschäftigen würden, der nun mehrfach gezeigt hat, also zweimal um genau zu sein, wie es aufsteigen geht, und das ist ja letztlich dann auch das avisierte Ziel dann irgendwo. Andererseits fände ich es natürlich ziemlich geil, wenn ein deutscher Trainer mal bei für deutsche Medien verhältnismäßig unbeschriebenen Blatt aufschlagen würde und dann Bristol vielleicht auch sogar mal ein bisschen mehr Presse bekäme, einfach nur um das Ganze, um einfach die Championship noch rein eingerückter quasi rausgestellter zu haben. Das wäre vielleicht ganz cool.
Hoffentlich grätscht Uli Hoeneß nicht dazwischen.
So, auch heute wieder keine ganze Stunde. Liegt einfach daran, dass wir beide unheimlich viel zu tun haben. In diesen Tagen noch so ungefähr bis Ende des Monats wird das so gehen, dass wir beide im Einsatz sind. Du machst im Grunde jedes Premier League-Spiel.
8 Spiele in 11 Tagen, ja. Und das ist der letzte Spieltag noch gar nicht einkalkuliert, aber da ist ja dann ein bisschen Pause wenigstens.
Und ich habe dann am Wochenende wieder das FA Cup Halbfinale, auch da werden wir uns hören, also auch da geht es ja auf die Zielgeraden, dann Anfang August, am 1. glaube ich, ist das FA Cup Finale und am 4. August, wenn ich es jetzt richtig wiedergebe, dann müsste das Championship Finale, glaube ich, nochmal sein, also das Playoff Finale um den letzten Platz dann in der Premier League. Und danach werden wir vielleicht auch 2 Wochen Sommerpause machen hier bei Click and Rush and Fums, aber soweit sind wir noch gar nicht. Und wir sagen euch noch eine Sache gerne immer wieder, wo auch immer ihr könnt, bewertet unseren Podcast, das hilft uns insbesondere bei iTunes. Versucht mit uns in Kontakt zu treten. Das könnt ihr vornehmlich natürlich machen auf den sozialen Netzwerken. Nutzt den Hashtag ClickRushFums. Könnt ihr gerne oder sollt ihr auch gerne öffentlich machen, damit wir ein bisschen Aufmerksamkeit auch ebenfalls für den Podcast bekommen. Und ich glaube, ganz gerne schalten sich auch immer andere in die Diskussionen mit ein. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon durch mit Episode Nummer 31. Viel Buntes.
Alles Gute zum 100. Geburtstag an den Kicker. Das muss man noch kurz einflechten.
Das muss man auch ganz kurz einflechten. Das ist ja, glaube ich, also auch für jeden, der hier zuhört, wahrscheinlich irgendwie Teil seines Lebens.
Absolut. Also Ikone. Und ich weiß jetzt, wie alt ich bin, wenn der Kicker schon 100 ist. Das ist ja irre.
Am Tag der Aufnahme haben die 100. Geburtstag gefeiert und alle Kollegen, die dort arbeiten, gearbeitet haben oder in irgendeiner Weise mit Herzblut dem Blatt verbunden sind. Alles Gute.
Und ich war mit meinen Kicker-Bewertungen eigentlich immer ganz zufrieden, also mit meinen Noten. Weil ich was auch keine gab. Das kann auch sein. Macht's gut und bis bald.